Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Auch mit dem nächsten Thema bleiben wir im Kontext der US-Wahlen. Am 6. Januar hatten sich tausende Trump-Anhänger in Washington versammelt, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren. Nach einer Rede Trumps zog eine Menschenmenge zum Kapitol, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Die Situation eskalierte. Radikale Trump-Anhänger drangen gewaltsam ins Kapitol ein. Es gab Verletzte und mehrere Tote.
At this hour, our democracy is under an unprecedented assault.
Einen beispiellosen Angriff auf die Demokratie nannte Joe Biden das Ereignis. Wie konnte es zu diesem Gewaltausbruch aus der Menschenmenge herauskommen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ute Frevert gesprochen. Die Historikerin ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und arbeitet zur Geschichte und Macht von Gefühlen. Meine erste Frage war, wie viel Planung steckte Ihrer Einschätzung nach hinter dem Sturm aufs Kapitol und welchen Anteil hatte die spontane kollektive Dynamik, der Emotionsausbruch der Menge?
Es gab ja schon lange auf allen Seiten eigentlich diese Szenarien eines Bürgerkriegs, der ausbrechen würde, wenn Donald Trump möglicherweise sein Ziel, die Wahlen zu gewinnen, nicht erreichen würde. Und da hatten auf allen Seiten, also sowohl auf liberaler Seite als auch auf der Seite der Trumpisten, solche, ja, Planungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber solche Vorstellungen, oh ja, dann kommt es zum Äußersten. Diesen Sieg lassen wir uns nicht nehmen, vorgeherrscht. Ich denke, man kann solche Planungen, das sind keine Planungen, wie sie im Pentagon auf dem Reißbrett vollzogen werden, sondern die entwickeln sich auch aus der Situation heraus. Und die Situation, die unmittelbar vor dem Sturm aufs Kapitol gegeben war, war ja die, dass Donald Trump zu seinen Anhängern gesprochen hat und sie auch aufgefordert hat, diesen Weg zu beschreiten. Und dieser Aufforderung bedurfte es offenbar. Es bedurfte doch dieser Legitimation von oben, dass sich die Menge in seinem Auftrag, im Auftrag des noch Präsidenten in Bewegung setzt und ihm sein sogenanntes Recht verschafft.
Aber Sie sehen auch einen Anteil, ja, eine spontane kollektive Dynamik?
Es wird sicher in dieser Gruppe Menschen gegeben haben, die mit diesem Ziel, hier passiert noch was und wir wissen auch ungefähr, was passieren soll, dort sich eingefunden haben. Und von daher gab es bei manchen sicherlich den Vorsatz und auch die Planung. Aber das waren nicht alle, die sich dann in Bewegung gesetzt haben, waren von dieser Planung erfüllt, sondern da gab es auch diesen Sog, es stürmen ein paar Leute los. Und irgendwie gibt es einen Sog in dieser Situation, dass sich andere an deren Fersen setzen. Und genau diese Bewegung, und das ist ja das Wichtige an solchen Menschen, ja nicht nur Ansammlungen, die sammeln sich ja nicht nur, sondern die setzen sich in Bewegung, sie stürmen los. Eine Gruppe, die einfach nur dasteht, ist relativ ungefährlich. Aber in der Bewegung liegt das, was sie für andere dann gefährlich macht.
Wenn wir konkret auf diese kollektive Bewegung, diesen Sog schauen, wann wurde ja das Verhalten von Menschen in der Menge in so einer Situation eigentlich erstmals wissenschaftlich unter die Lupe genommen?
Vor dieser bewegten Menge hat man sich eigentlich gefürchtet, ja, seit Beginn des 19. Jahrhunderts, als so etwas wie eine politische Bürgergesellschaft überhaupt erst entstand. Und dann haben sozusagen die Liberalen, die guten Bürger, die bürgerlichen Bürger haben mit Abscheu und auch großer Angst auf diejenigen geguckt, die sich nicht so gesittet und kultiviert einfach in einen Raum gesetzt haben und einen Abend lang diskutiert haben, ob man die Verfassung so oder so schreiben sollte, sondern die einfach Protest gemacht haben auf der Straße. Also diese Angst vor einer gefährlichen Masse kann man seit ja ungefähr im frühen 19., Mitte 19. Jahrhundert beobachten. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es dann den ersten wahnsinnig intensiv rezipierten Test eines französischen Arztes, Gustave Le Bon, der aufgrund seiner Eindrücke von der Pariser Commune, also der Aufstandsbewegung Pariser Arbeiter Anfang 1871, seine Beobachtung zum Massenverhalten niederschrieb. Dieses Buch war unglaublich erfolgreich. Es ist ganz schnell in alle möglichen Sprachen übersetzt worden. Und es ist auch viel, viel gelesen worden. Nicht zuletzt auch von Adolf Hitler, der dort auch seine Vorstellung von Massenpsychologie, von Massenbeeinflussung vor allen Dingen, von Manipulation von Massen daraus bezogen hat.
Wenn man jetzt die Entwicklung dieses Forschungsgebiets anschaut, welche Erklärungen liefert denn die moderne Forschung? Was passiert mit dem Individuum in der Masse aus psychologischer und aus soziologischer Sicht?
Es ist interessant, in dieser frühen Massenpsychologie existierte das Individuum gar nicht. Da war die These, die Beobachtung, aber auch natürlich, das ist nicht nur eine Beobachtung, sondern das ist auch eine gerichtete, eine gezielte und auch eine bewertete Beobachtung, dass das Individuum in dieser Masse vollkommen verschwindet, dass es keine Individualität mehr gibt, dass der Einzelne, die Einzelne, meistens übrigens Männer, einfach hinter diesem Sog der Gruppe zurücktritt. Die neuere Forschung ist da viel differenzierter und sieht einerseits sicherlich diesen Sog, der in der Bewegung liegt, in der Rhythmik auch der Bewegung liegt. Aber sie sieht auch, dass der Einzelne, die Einzelne fast immer in jeder Situation sich auch wieder zurücknehmen kann und das auch tut. Das ist innerhalb einer Gruppe, die von außen vielleicht erstmal als sehr homogen erscheint, dann doch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen gibt, die auch das Gesamtbild letztendlich, dann, wenn man es genau anschaut, sehr differenziert erscheinen lassen.
Passt genau dieses Bild auf die Ereignisse am Kapitol?
Ja, es ist ja selten, dass man so viel Videomaterial hat, zum Teil auch Videomaterial, was die, wie soll man sie, Demonstranten, Protestler, wie auch immer nennen, ich wollte das Wort Mob gerne vermeiden, die sie selber angestellt haben und dann ins Netz gestellt haben. Also wir haben ganz viel Filmaufnahmen und diese Filmaufnahmen zeigen, es gibt Teilnehmer an diesem Sturm des Kapitols, die sehr gezielt wissen, was sie tun und wohin sie wollen und was sie bei Nancy Pelosi anrichten wollen. Es gibt andere, die sich eher spaziergängerhaft verhalten, die interessiert um sich schauen, was es da alles zu sehen gibt. Also das ist eine große Vielfalt, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die, ja, in dem Sinne Anführer dieser Gruppe oder diejenigen, die sich dann in die Führung gesetzt haben, dass die einen enorm zerstörerischen Geist und auch eine Tat da hineingebracht haben, die bei manchen Mitläufern und Läuferinnen Entsetzen und Irritation ausgelöst hat und bei anderen aber auch dann so etwas wie eine Übersprungslust an der Mitwirkung und auch an der Zerstörung hervorgerufen hat.
Lässt sich auch sozusagen ein psychologischer Weg sehen, wie so eine aufgebrachte Menge wieder eingefangen werden kann?
Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass, sagen wir mal, der Chief Officer sich vor die Menge gestellt hätte und beruhigend auf sie eingesprochen hätte und sie auf diese Weise zur Raison gebracht hätte. In einer so sozusagen in Bewegung befindlichen, stürmenden, heranstürmenden Menge sind dann solche, also verbalen Versuche der Besänftigung relativ aussichtslos. Viel wichtiger ist es dann, in der Gruppe selber, in dieser Menge selber Leute zu haben, die mäßigend, besänftigend, deeskalierend auf die, in dem Sinne dann Anführer einwirken. Manchmal gelingt es, je nachdem, wenn ein massiver Plan dahinter steht, und offenbar stand der ja bei manchen Leuten dahinter, dann sind solche Deeskalationsversuche sicherlich zum Scheitern verurteilt. Dann braucht es also ein klares Polizeisignal.
Emotionen und das Verhalten des Individuums in Menschenmengen, am Beispiel des Kapitolsturms in den USA. Einschätzung dazu waren das von der Historikerin Ute Frevert.